Diese Podcast-Folge wird gesponsert von unserer Expertin Andrea Kranig von Aufgeräumt und Eingerichtet. Liebe Sarah, wenn es um Ordnung schaffen geht, dann reden wir auch ganz oft von Selbstvorwürfen. Warum ist das so?
Woher die Selbstvorwürfe kommen, das ist ja super individuell, aber ich beobachte es auch überall. Also es fängt immer an mit, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Warum schaffe ich das nicht? Warum schaffen es alle anderen? So ein kleines Männchen im Kopf, das da permanent rummäkelt zu diesem Thema Ordnung. Also im Außen ist diese Unordnung oder eine Ordnung, die noch nicht so ganz passt. Und das fast Lähmendere ist diese Stimme im Kopf, die einen dann auch noch davon abhält, anzufangen, das irgendwie motiviert zu tun, weil die Stimme ja die ganze Zeit sagt, hast du bis jetzt nicht gut gemacht, ob das heute was wird? Oder wenn es dann angegangen wird, war das jetzt gut genug? Hätte ich nicht schneller sein können? Warum habe ich das so lang vor mir hergeschoben, obwohl es nur eine Viertelstunde ging? Also permanent ist der innere Kritiker mit am Start, berichten ganz viele.
Und das heißt, das ist ja etwas, was mich lähmt. Somit komme ich nicht richtig ins Tun. Und das ist dann wie so eine Art Kreislauf. Und nicht nur du, wir haben auch andere Kolleginnen, wie zum Beispiel Andrea, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen, weil sie wissen, das ist ein, ich sag mal, Dreh- und Angelpunkt zum Erfolg, wie man dann im Nachgang eigentlich ordentlich wird. Und deswegen hat Andrea was ganz Tolles entwickelt.
Sie hat einen Impulsguide geschrieben aus ihrer ganzen Erfahrung, der mit Leserinnen und Lesern und Ausfüllern vor allen Dingen einmal so durchgeht, okay, was erzählt dir denn dein innerer Richter für Geschichten? Und was machen die mit dir? Und wie kannst du die auflösen? Da gibt es Reflexionsübungen, Reflexionsfragen, ein Pflaster für eine Situation kann man entwickeln, wenn man wieder merkt, ach, jetzt quatscht der da oben wieder. Diese Momente auch zu erkennen, wenn man Gefahr läuft, oh, jetzt gleich kommt wieder diese Geschichte mit den Selbstvorwürfen, mit den Zweifeln. Also eine tolle Handreichung, das mal für sich selber aufzuschlüsseln, was dahinter steckt und wie man dann auch in die gewünschte Umsetzung kommt.
Genau. Und Andrea ist eine sehr, sehr erfahrene Kollegin von uns aus dem Netzwerk. Und das Schöne ist, dass sie euch diesen Guide zur Verfügung stellt. Ihr könnt ihn euch holen. Unter der Podcast-Folge gibt es den Link. Und wenn ihr Fragen habt, steht Andrea euch natürlich auch zur Verfügung auf allen Medien, Website, Instagram. Ihr habt es alles unten zur Verfügung. Und sie hilft euch auf jeden Fall mal hinter die Kulissen der Selbstzweifel und Selbstvorwürfe zu gucken und sagt, Schluss damit, hier mein Guide, um das loszuwerden.
Große Empfehlung.
Das Hirn möchte immer wieder dasselbe machen, möchte dasselbe machen. Wir denken die Gedanken von gestern, wir haben die Unordnung von gestern. Aber wenn jetzt irgendwie innerlich oder äußerlich anfangen, einen Anlass zu nehmen und etwas zu verändern, dann fängt der Prozess an, wo wirklich was passiert. Nimm's Handy mit in den Wald, aber lass es drinnen.
Und dann denkst du die ganze Zeit dran, soll ich jetzt rausnehmen?
Ja, das ist super, super. Und das ist spitze, weil jedes Mal, wenn du es nicht rausnimmst, hast du dein Hirn trainiert.
Kennst du das, wenn im Büro oder im Alltag die Stimmung kippt? Alle sind irgendwie angestrengt, irgendwie fühlt es sich nicht mehr leicht an, Führungskräfte mikromanagen, es ist alles sehr, sehr angespannt und keiner weiß so richtig, woher dieses Chaos kommt. Genau das bespreche ich heute mit Martin und es geht darum, bevor man vielleicht sogar seinen Schreibtisch aufräumt, erstmal Ordnung im Kopf zu schaffen. Hallo Martin.
Hallo Verena, herzlichen Dank, dass ich da sein kann.
Sehr gerne.
Freue mich sehr.
Ich habe mit dir vor kurzem ein Gespräch geführt und du hast gesagt, Mensch, Ordnung ist quasi mein täglich Brot.
Ordnung im Kopf ist mein täglich Brot, genau.
Das fand ich total spannend, weil das Erste, woran wir ja denken in der Ordnungswelt ist, wir müssen erstmal im Außen Ordnung schaffen. Also wir sind ja erstmal die sagen, komm, wir gucken uns mal den Schreibtisch an, wir gucken uns mal im Homeoffice an, okay, wie ist das strukturiert, wie viel Dinge hast du da stehen, die dich ablenken und so weiter. Aber du steigst ja direkt in den Kopf ein und sagst sogar im Gegenzug oder im Gegenteil, bevor wir deinen Schreibtisch aufräumen, sollten wir eigentlich mal erstmal im Kopf Ordnung schaffen. Wie kommst du da drauf?
Naja, wie sollst du Ordnung im Außen schaffen, wenn du Ordnung im Innen nicht geschafft hast oder hast? Und wir leben ja in einer Welt, wo eine unendliche Informationsflut auf uns zukommt. Jeder ist ständig beschäftigt. Keiner nimmt sich Zeit. Wir haben Informationen, wir lesen Nachrichten. Jeder darf uns jederzeit unterbrechen. Das Handy piepst die ganze Zeit. Wir haben unendliche Schleifen im Kopf. Wir haben keine klaren Prioritäten. Und wir haben immer das Gefühl, nicht genug zu sein und für alle immer da sein zu müssen. Mhm. Und es gibt Chaos und Unordnung im Kopf.
Ja.
Und da ist die Frage, wie kannst du darauf reagieren? Was machst du?
Aber sagst du, also was bedingt jetzt was, um vielleicht mal anzufangen? Ja? Also ich glaube, ich habe immer gedacht, dass wenn ich anfange, meinen Schreibtisch aufzuräumen, dass dann der andere Teil auch wie in Anschwung kommt. Ja, so dass du dann anstarten kannst, was eigentlich im Kopf passieren müsste. Mhm. Wenn du aber im Außen erstmal alles so lässt und im Kopf anfängst, dann wird wahrscheinlich das andersrum genauso passieren, dass du sagst, okay, jetzt fange ich an, mir Dinge anders zu sehen und jetzt muss ich auch im Außen aufräumen. Meinst du, dass das eine das andere immer bedingt? Immer? Also machen deine Führungskräfte das?
Ich glaube, dass es fast egal ist, wie du anfängst. Wenn du sagst, okay, der Anlass ist, ich räume außen auf, aber es tut was mit dir. Mhm. Du kommst aus einer gewissen vertrauten Bahn heraus. Das Hirn möchte immer wieder dasselbe machen, immer wieder dasselbe machen. Wir denken die Gedanken von gestern, wir haben die Unordnung von gestern. Aber wenn jetzt irgendwie innerlich oder äußerlich anfangen, einen Anlass zu nehmen und etwas zu verändern, dann fängt der Prozess an, wo wirklich was passiert. Mhm. Und wenn die Ordnung außen der Anfang ist, dann ist es super. Mhm. Aber ich kann hergehen und sagen, ich fange jetzt einfach innerlich an, die Ordnung zu schaffen.
Mhm. Warum sind Führungskräfte aus deiner Meinung nochmal eine spezielle Spezies? Ich habe gesagt, eine besondere Schicht in unserer Gesellschaft. Warum glaubst du und warum hast du dich auch darauf spezialisiert zu sagen, Führungskräfte, da müssen wir nochmal drauf gucken. Wer sind überhaupt Führungskräfte? Also was ist für dich eine Führungskraft? Und warum sind die so betroffen?
Ja, okay, also es stimmt. Meine Zielgruppe sind Führungskräfte, Unternehmerinnen, Unternehmer und teilweise Selbstständige. Mhm. Und die sind deswegen speziell betroffen bei den Unternehmerinnen und Unternehmer, weil die auch niemanden haben, mit dem sie sich austauschen können. Das ist ein Problem, die tragen viel Last für sich alleine. Mhm. Führungskräfte tun das auch, weil sie müssen alles im Griff haben, sie müssen immer da sein, sie dürfen ja keine Schwäche zeigen und all die Dinge, die man so klassisch hat.
Aber das ist natürlich ein Bild, was wir von uns selber schaffen, oder?
Natürlich, genau.
Das ist ja nichts, was uns jemand vorgibt und sagt, deine Rolle sieht so und so aus, sondern das ist, was wir denken, sein zu müssen.
Das stimmt zum Teil. Also erstens sind viele Bilder nicht unsere Bilder, sondern die unserer Eltern, die übertragen sind oder unserer Erziehung. Mhm. Dann ist es schon so, dass unsere Gesellschaft ein gewisses Bild vorgibt, wie man zu sein hat. Mhm. Pausen sind improduktiv. Mhm. Das geht nicht. Du kannst nicht nichts tun. Mhm. In Wirklichkeit ist es aber so, dass genauso wie der Muskel, wenn du trainierst und trainierst und trainierst, in der Pause wächst und nicht, wenn er in der Anstrengung ist. Genauso sind Pausen auch für Führungskräfte, Unternehmer wichtig. Aber bei uns ist das so angesehen, als würde man ja dann nichts tun und das passiert nicht. Mhm. Das passt gar nicht.
Und du hast dich jetzt darauf konzentriert, weil du gemerkt hast, da kippt was. Das funktioniert so nicht mehr und es gibt eigentlich zu wenig Angebot, um da wieder ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Also ich und ich selber, wir haben ja gerade gesagt, wir nehmen vielleicht mich mal als Guinea Pig, als Person. Ich merke das für mich auch. Ich laufe in einem konstanten Hamsterrad. Gar nicht mal, weil ich nicht weiß, dass ich Pausen bräuchte. Aber wenn ich mir eine nehme, habe ich das Gefühl, ach, jetzt könnte ich ja noch.
Ja.
Jetzt ist das noch liegen geblieben und noch das. Und hier könnte ich doch noch mal. Und ich könnte ja noch höher springen.
Ja.
Das ist ja auch diese eigene Motivation. Ständig noch ein bisschen höher. Höher, schneller, weiter. Ja. Ist ja ein riesen gesellschaftliches Muster, würde ich sagen.
Ja.
Unserer Zeit. Es muss immer noch mehr und ich brauche noch ein größeres Auto und noch ein größeres Haus. Aber ich kann mich davon, jetzt von dem Haus und dem Auto mal ausgenommen, aber ich kann mich von diesem ständigen Reiz, etwas mehr tun zu müssen, kann ich mich tatsächlich nicht ausnehmen. Warum sagst du, da gibt es eigentlich auch noch zu wenig Angebot, um da was zu lösen?
Also Klarheit, innere Ruhe ist für mich deswegen so ein wichtiges Thema, weil es dann bessere Entscheidungen gibt. Mhm. Ich kriege dann das, was ich will. Mhm. Viele Leute sind ja in dem Überangebot und wissen gar nicht, wie es da navigieren können. Viele Leute haben sich noch nie Gedanken gemacht, was ist die Vision in meinem Leben, wo möchte ich hin, wer will ich denn sein? Mhm. Und wenn ich diesen Fixstern, diesen Nordstern oder wie ich sage Leitstern nicht habe, dann tue ich mir wahnsinnig schwer, wenn dauernd Informationen auf mich einprasseln und ich kann mich nicht mehr sortieren, was muss ich aufnehmen, was nicht. Mhm. Und die Nachrichten sind wichtig und ob da der Präsident ist oder ob im Supermarkt in der Nachbarortschaft irgendwo eingebrochen wurde, das sind alles Informationen, die nehme ich einfach auf und filter die gar nicht.
Ja.
Und es ist aber wichtig zu filtern und ich tue mir viel leichter, wenn ich filtern, wenn ich weiß, wo will ich denn hin.
Das heißt, du guckst gar nicht nur auf den beruflichen Teil von den Führungskräften, sondern du schaust dir eigentlich das komplette Leben einmal an und überlegst, okay, wie kann dein persönlicher Nordstern eigentlich aussehen?
Genau.
Okay.
Genau, das ganze Leben ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Viele Leute oder manche wissen sogar die Vision vom beruflichen Leben, machen sich keine Gedanken über Familie, persönliche Entwicklung, Spiritualität, Bekanntschaften, Freunde, private Finanzen, alle die Dinge.
Ja.
Weil der Beruf ist das Wichtigste.
Ja.
Und das kenne ich von mir selbst. Ich habe 90 Stunden die Woche gearbeitet.
Wow.
Ich bin aufgestanden, keine Ahnung, um 7 Uhr früh schlafen gegangen, um 2 in der Nacht.
Mhm.
Viel zu wenig Schlaf, viel zu viel Arbeit. Und das geht eine Zeit lang. Das geht lange Zeit.
Ja, ja.
Aber irgendwann
bis es
mal,
dann irgendwann nicht mehr geht.
Genau. Irgendwann sagt der Körper dann, oh, Leistenbruch, oh, Gallenstein, oh, dieses, oh, jenes. Und es funktioniert auch nicht so gut, wenn man es aus der Ruhe heraus macht.
Mhm.
Weil man in diesem übernächtigten, viel zu wenig geschlafenen Modus schlechte Entscheidungen trifft.
Mhm.
Man tritt am Stand. Man fragt sich dann, okay, wo ist dieser Glass-Ceiling, wo kommt denn der her?
Mhm.
Und das ist, es gibt viele Gründe, aber das ist einer der Gründe.
Mhm.
Dass man sagt, ich habe die Energie gar nicht mehr zu tun, weil ich so im Hamsterrad drinnen bin, dass ich gar nicht den Blick von außen mal habe und von außen drauf schaue, was tue ich denn da gerade?
Ja.
So, der berühmte Unternehmensberatungsaussage ist ja, am System arbeiten und nicht im System.
Mhm.
Aber tun wir das für uns selbst?
Nein, arbeiten wir? Tatsächlich nicht.
Genau,
ne?
Ja, voll.
Ich glaube, weil wir nie von außen unser Leben betrachten.
Genau.
Also wir haben ja nie die Position, dass wir uns jetzt mal hinsetzen, mal unsere Lebensbereiche aufzeichnen und sagen, was will ich denn eigentlich in Bezug auf Beziehung, Gesundheit und so weiter. Und natürlich nimmt Arbeit einen großen Teil ein, gerade für die Führungskräfte und Unternehmer, die lieben ja ihren Job ganz oft auch.
Voll.
Die, wie du auch, du hast 2 Unternehmen gegründet, du bist da ja voll aufgegangen. Das heißt ja nicht, dass du es nicht gerne machst, sondern aber trotz dessen hast du einen gewissen Energiehaushalt und Zeithaushalt, den du aufbringen kannst, weil du hast eben noch Gesundheit und Familie und Freunde und in deinem Leben, die ja doch auch durchaus einen gewissen Teil davon abhaben wollen.
Und ich hatte keine Freunde mehr, gesundheitliche Probleme und so weiter. Also nicht keine mehr, aber
ja, ich weiß schon, aber das reduziert sich natürlich. Ja.
Wenn du dann da sitzt um 2 in der Früh und denkst, wer geht jetzt mit mir essen? Das bleibt nicht mehr viel über. Ne?
Sind das so die Alarmglocken, die Red Flags, wo du sagen würdest, hey, wenn du merkst, du bist körperlich am Ende, wenn du merkst, du weißt gar nicht mehr, wen du anrufen sollst, wenn es dir nicht gut geht, wenn du die dritte Scheidung hinter dir hast, wenn deine, weiß ich nicht, dein zweites Unternehmen ist zwar jetzt verkauft, du hast super viele Millionen auf dem Konto, aber du weißt überhaupt nicht, mit wem du es teilen sollst. Sind das die Red Flags?
Das wäre schön, wenn sie wären, wenn es so wäre. Aber man schafft es ja selbst dann, das zu ignorieren.
Mhm.
Also auch wieder ein Beispiel für mich selbst vor langer, langer Zeit.
Mhm.
Du wachst in der Nacht auf, hast Reflux, hast ein körperliches Problem, denkst du, ja, du musst halt durch. So, trinkst du ein Glas Wasser, schläfst du weiter. So, nächsten Tag, weiter geht's. Und das ignorierst du dann.
Mhm.
Und irgendwann einmal denkst du dann, aber irgendwas stimmt da nicht. Das kann so nicht sein. Und der Anlass war dann bei mir gar nicht die körperlichen Dinge, sondern der Anlass war, ich komme nicht weiter. Ich komme in meiner Entwicklung nicht weiter. Ich komme in meiner Karriere, in meiner Vision nicht weiter. Ich komme meinem Ziel nicht näher.
Mhm.
Das war bei mir ja der Anlass. Pervers.
Und was hast du dann gemacht?
Ich habe dann beschlossen, da muss ich was ändern.
Mhm.
Ich habe dann gesagt, okay, ich bin ja ein Coach, wie wäre es denn, wenn ich mal Coaching nehmen würde? Das wäre doch mal eine gute Idee. Und habe dann wirklich beschlossen, das war 2018, ich möchte 2020 im September aus dieser Nummer raus sein.
Mhm.
Und zwar so, dass meine Digitalagentur ohne mich läuft und ich nur mehr das machen kann, was mir Spaß macht, nämlich Unternehmerinnen und Führungskräfte mit Coaching zu unterstützen.
Wow.
Und hab die Vision, hab das Ziel und in dem Augenblick, wo man diesen Schalter betätigt, wo man anfängt, dann passieren Dinge, die einem zufallen, das sind Zufälle, die kommen deswegen, weil das Hirn ist eine perfekte Filtermaschine.
Ja.
Wenn du Erfolg filterst, dann kriegst du lauter Erfolgschancen, Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten.
Ja.
Wenn du Negatives filterst, kriegst du lauter negative Sachen. Unser Hirn ist viel besser als jeder Social-Media-Algorithmus.
Mhm.
Wenn du auf irgendeiner Social-Media-Plattform hergehst und nur mehr schlechte Bilder siehst, anschaust, dann kriegst du immer schlechte Bilder.
Absolut.
Wenn du gute Bilder dir anschaust auf Instagram oder TikTok oder was immer, kriegst du gute Bilder.
Ja.
Unser Hirn kann es viel besser.
Und Self-Talk, ne?
Genau, Self-Talk, um diese Bilder dir zu filtern.
Mhm.
Und plötzlich hast du Chancen da. Plötzlich kommt jemand in dein Leben, der jetzt Geschäftsführer von meiner Agentur ist und so weiter und so weiter. Und ich habe dann wirklich im August, also einen Monat vor dem, was ich geplant hatte, die das Unternehmen übergeben an meinem jetzigen Geschäftspartner und der leitet das Unternehmen ohne mich.
Mega.
Ja, voll.
Und das hatte was mit dieser Entscheidung zu tun, die du für dich selber getroffen hast. Genau. Hat dir jemand dabei geholfen?
Ja. Ja.
Das heißt, du hättest es für dich alleine auch nicht hinkriegen können?
Ich habe mir Coaches gesucht, die mich coachen und habe das auch zügig dann durchgezogen. Mhm. Ich sah mich damals nicht in der Lage, das alleine zu machen. Ich habe da immer ein Beispiel, Leute, die in meinem Alter sind, kennen das, die kennen den Münchhausen noch. Mhm. Das ist der Typ, der einerseits auf Kanonenkugel reitet, eh nicht, aber der hat sich selbst am eigenen Schopf aus dem Schlamm gezogen.
Ja.
Und man steckt in so einem Schlamm, an so einem mentalen Schlamm steckt man drinnen.
Ja.
Und manchmal kann man sich rausziehen, manchmal schafft man es mit Freunden, aber besser ist es, man braucht sich nicht selbst aus dem Schlamm zu ziehen, sondern nimmt halt einen Coach, einen Mentor oder irgendwas. Leute, die strukturierte Methoden haben, um das mit dir anzugehen. Mhm. Das hilft schon ziemlich.
Jetzt warst du und bist auch immer noch Unternehmer. Ja. Und bei Unternehmern verstehe ich das. Du hast ja eine gewisse Freiheit. Ja?
Ja.
Aber wie ist das mit Führungskräften, wie du schon gesagt hast, die als Sandwich zwischen den Unternehmen, den Geschäftsführern und den Mitarbeitenden sitzt? Ich nehme jetzt mal große Konzerne zum Beispiel, ja, die, wo die Mitarbeitenden das Gefühl haben, ich stecke ja in so einem, wie eine Art Zwangsjacke. Genau. Ich muss dann und dann da sein, weil sie mir das vorgeben. Ich muss bestimmte Dinge liefern. Ich muss in diese Meetings. Ich muss, also das kann ich ja gar nicht ändern. Was kann ich denn dann ändern? Also wo kann ich da Ordnung schaffen? Ja, ich habe ja gar nicht so viel Spielraum.
Genau. So viel Unterschied zwischen Unternehmer und Unternehmerinnen und Führungskräfte ist da nicht, weil die Unternehmer haben halt Kunden und die müssen und die tun und hin und her. In Wirklichkeit ist die Frage, muss ich wirklich? Mhm. Also bin ich dem so hoffnungslos ausgesetzt, so hilflos ausgesetzt? Mhm. Bin ich ja nicht. Das muss ich ja nur deswegen, weil ich was erreichen will. Mhm. Wenn ich mir aber gar nicht überlegt habe, was ich erreichen will, dann sind es halt ein Zufall. Dann muss ich es halt tun. Dann muss ich zu dem Meeting gehen und hin und her, weil so ist das Leben halt. Mhm. Und hinterfrag das nicht. Und es ist viel besser, wenn ich es hinterfrage, als wenn ich einfach diesem Zufall das hinterlasse, dass mir irgendein Vorgesetzter oder ein Kunde sagt, du musst jetzt das und das tun. Nein, muss ich nicht, weil mein Lebensziel ist ganz anderes. Mhm. Aber das geht nur dann, wenn ich es weiß. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich habe letztens mit der Marketingchefin von einem internationalen Telefonhersteller ein sehr interessantes Interview geführt. Und die hat gesagt, dass sie ihren Mitarbeiterinnen sagt, Leute, wir operieren nicht im offenen Herzen. Mhm. Es ist alles nicht so wichtig, wie wenn wir jetzt Herzchirurgen wären. Mhm. Halt mal den Ball ein bisschen flach.
Okay.
Ja. Und das ist schon mal als Vorgesetzte ein extrem gutes Role Model, finde ich.
Mhm. Jetzt, wie beschreibst du denn für deine Kunden das Thema mentale Ordnung? Mhm. Also wenn die zu dir kommen und du hast ja gesagt, die kommen aus verschiedenen Gründen. Wahrscheinlich hat der eine eben physische Themen, der andere hat jetzt die dritte Scheidung und merkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ja? Aber wie sagst du denn, wir müssen jetzt erstmal mentale Ordnung schaffen? Also wie beschreibst du das dann? Weil die denken ja, okay, ich muss jetzt meinen Kalender aufräumen und ich muss meine To-Do-Listen machen und ich muss da vielleicht mal, aber wie beschreibst du, nein, das ist ja gar nicht alles mentale Ordnung. Jetzt machen wir erstmal die Einstellung oder was ist das Erste, was du mit denen machst?
Mhm. Das ist sehr individuell, was ich mit denen mache, weil es sehr von der Situation abhängt.
Okay.
Und auch welche Prozessschritte dann sind, ist sehr individuell. Aber als generelles Beispiel, und deswegen finde ich es so super, bei der Ordnungswelt zu sein, weil mir dann eingefallen ist, stell dir vor, du hast einen Schreibtisch und da sind 1000 Stapeln. Mhm. Rund um dich herum gibt es nur Papier und da sind Newsletter und da sind Zeitungen und Zeitschriften und alles ist übereinander und durcheinander.
Ja.
Und dann piepst dein Handy ständig. Und im Hintergrund läuft noch ein Radio, der dauernd irgendwelche Informationen gibt. Dann geht die Tür auf und es legt jemand immer wieder ein Papier auf. Irgendwohin auf deinen Stapel.
Ist ja nicht so unrealistisch.
Nein, absolut.
Das ist ja ein realistisches Szenario.
Genau.
Ja.
Aber jetzt. Und dann machst du ein E-Mail-Programm auf und dann sind da 2000 ungelesene E-Mail im Posteingang.
Ja.
Und das ist das Hirn, so manche Führungskraft. Mhm. Aber dort sieht man es nicht, weil es intern ist.
Ganz genau.
Und da kann man was dagegen tun. Viele Leute kriegen es gar nicht mehr mit. Mhm. Die sind es gewohnt. Die schaffen es nicht, an einer Kasse zu stehen oder beim Arzt im Wartezimmer zu stehen, ohne das Handy. Genau, ohne
das Handy rein. Das ist so ein Reflex bei mir auch.
Ja, voll.
Wie schrecklich. Muss ich das Telefon mal zu Hause lassen? Ist das so? Ist das ein Move, mal vielleicht zu sagen, okay, nimm jetzt deine Karte mit, dass du bezahlen kannst, du lässt dein Telefon mal zu Hause?
Viel besser ist der Move, du nimmst es mit und nimmst es nicht raus. Weil das trainiert dein Hirn.
Okay.
Das ist so, dein Hirn merkt dann, du stehst zu dem, was du gesagt hast. Ich nehme mir vor, dein Handy bleibt an der Kasse drinnen und Du tust es nicht, dann weißt du hin, wow, das gibt Selbstwert, es gibt Selbstbestimmung und du kommst langsam aus der Nummer dann raus, genau.
Voll. Also das merke ich bei mir, ist wahnsinnig schwierig. Ich könnte ja was verpassen.
Ja, genau.
Aber ich denke mir dann auch, ja, wir hatten das letztens bei unserer Workation, als eine Kollegin gesagt hat, ich nehme nie mein Handy mit in den Wald, weil die geht öfter in den Wald.
Super.
Genau. Und dann hat sie aber mal gedacht, aber was ist, wenn mir was passiert?
Ja.
Genau. Was soll mir denn passieren in einem heimischen Wald, wo es keine Bären gibt, soll mich da am helllichten Tage, ja, wo ich einfach mal eine halbe Stunde rausgehe, was soll mir passieren? Unser Gehirn trickst uns ja schon wirklich aus, ne?
Genau.
Also mit allem Möglichen, was ja sein könnte und die Firma brennt ab in der halben Stunde und ein Mitarbeiter könnte ja irgendwas machen oder vorbereiten, was ich nicht freigegeben habe und irgendwohin verschicken und unglaublich, was unser Hirn mit uns macht.
Voll. Aber wie gesagt, nimm das Handy mit in den Wald, aber lass es drinnen.
Und dann denkst du die ganze Zeit dran, soll ich jetzt rausnehmen?
Ja, das ist super, super. Und das ist spitze, weil jedes Mal, wenn du es nicht rausnimmst, hast du dein Hirn trainiert und gesagt, ich habe Willen über mein Hirn, ich schaffe das. Mhm. Und das ist wie ein Muskel, den man trainiert, wird man besser, besser, besser. Mhm. Und irgendwann nimmt man es dann wirklich nicht mehr raus.
Ja, okay, das mache ich jetzt. Ab heute.
Bin gespannt.
Ich sage Bescheid, wie es war.
Das Problem ist, also wenn wir nur mal den Schreibtisch uns vorstellen, dann ist, da gibt es mehrere Schritte, was man dann tun kann. Erstens, man muss einmal wahrnehmen, dass der da ist. Mhm. Und das Zweite ist, ich könnte mal schauen, welche Arten von Informationen brauche ich denn wirklich? Und dann könnte ich Informationen weglassen. Muss ich wirklich wissen, dass im Nachbarort der Supermarkt überfallen wurde? Muss ich wirklich 3 Newsletter zum Thema Prozessoptimierung haben und abonnieren?
Ja.
Und selbst wenn ich ihn nicht lese, ich muss die Entscheidung treffen, ich lösche den jetzt. Das ist eine Entscheidung im Hirn.
Ja, ja.
Das kostet Aufmerksamkeit.
Ja.
Muss ich wirklich wissen, dass Prinz Charles, keine Ahnung, 5 Kinder hat, was auch immer, ich kenne mich da nicht aus. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht, weil ich höre keine Nachrichten und lese keine Nachrichten. Mhm. Weil ich mir überlege, was tut die Information mit mir?
Für mich, genau. Ja.
Trägt die was zu meinem Leben bei?
Ja.
Erstens.
Ja.
Zweitens, kann ich was tun? Oder ist es ja nur eine Information? Und dann lasse ich sie unter Umständen weg. Mhm. Weil in Wirklichkeit lesen wir wahnsinnig viele Dinge und horchen wahnsinnig viele Dinge fürs schnelle Dopamin.
Das ist bei mir auch so. Das weiß ich auch.
Dopamin ist super.
Ja.
Aber schnelles Dopamin ist nicht so super.
Das, was die sozialen Netzwerke mit dir machen.
Genau.
Dieses Constant Scrolling und dann, du musst innerhalb von 3 Sekunden, musst du was schaffen, wo derjenige unbedingt das weiterhören will. Ja?
Voll.
Wow. Es ist ja, also da stehe ich ein bisschen im Zwiespalt. Von das, was wir jetzt hier besprechen, möchte ich natürlich in die Welt bringen, weil es wichtig ist. Und ich muss da ja schon auch diesen Dopaminkick ansprechen.
Mhm.
Den muss ich ja, weil ich kriege ja bei der ganzen Masse und dem Geschrei da draußen kaum noch Aufmerksamkeit.
Das stimmt, außer du hast wirklich gute Informationen und die hast du ja.
Ja.
Und wenn du dir anschaust, Podcasts von Mel Robbins, Andrew Huberman, die dauern 1 Stunde. Andrew Huberman, die Podcasts dauern 3 Stunden.
Ja, das stimmt.
Und der hat, 5 Millionen Subscribers.
Ja, das ist wohl wahr.
Also es dürfte auch anders funktionieren, wenn die Information gut ist.
Ja, okay.
Genau, also dann Informationsquellen reduzieren. Mhm. Und was ich da noch sagen wollte ist, aber Achtung, das fühlt sich an wie ein Entzug.
Ja.
Du hast dann wirklich, wie wenn du das Rauchen aufhörst oder Diät oder sonst was, du hast wirklich das dauernde Bedürfnis hinzugreifen.
Genau, weil du sitzt dann da mit deinen Fingern und denkst du so, was mache ich jetzt mit meiner Zeit?
Ja.
Oh Gott.
Voll. Ich habe Gedanken, ich habe Gefühle. Genau. Mit denen muss ich mich jetzt auseinandersetzen. Mhm, das will ich ja gar nicht.
Mhm.
Also wie viele Führungskräfte kennst du, die sagen Gefühle? Besser nicht.
Oh.
Die lassen wir lieber.
Oh, genau. Das ist fast alle, möchte ich behaupten.
Ja, das ist ja anstrengend.
Ja.
Ja, genau. Das machen wir nicht. Das ist uncool.
Aber eigentlich müssten wir doch, wenn man wird ja nicht einfach so Führungskraft. Man wird ja nicht morgen geboren, kommt ins Studium und dann ist man Führungskraft. So ist das ja normalerweise nicht.
Mhm.
Sondern du arbeitest dich ja da an diesen Platz. Sollte man dich eigentlich dann die Mitarbeitenden vorbereiten, schon bevor sie eine solche Führungsposition einnehmen, dass sie sich eben, sie haben einen gewissen Energiehaushalt und ein Zeitkontingent, dass man ihnen klar macht, was sie damit tun sollten.
Mhm.
Dass man sie schon vorbereitet, bevor man in dieses Loch fällt.
Mhm.
Weil ich habe das Gefühl, wenn du so einen Posten annimmst, ob du jetzt ein Unternehmen aufbaust, niemand sagt dir, es gibt keine Ausbildung zum Unternehmer.
Mhm.
Oder? Also ich habe noch nie gesehen, und hier wirst du jetzt zum Unternehmer. Natürlich reden alle davon, dass du Millionenumsätze machst.
Mhm.
Aber was wirklich mit dir, deiner Persönlichkeit und so weiter dann passiert und wie du dich eigentlich zu einem guten Unternehmer entwickeln kannst, der seine Energie haushalten kann und so weiter, seine ganzen Ressourcen haushalten kann, damit du nicht in diese ganzen Pitfalls reinläufst. Das gibt's gar nicht bis wenig.
Gar nicht bis wenig, das stimmt, ja genau. Es gibt, wie mache ich Buchhaltung, wie führe ich
ganz
gut
genau.
Und so weiter und so weiter. Es gibt ganz selten Angebote, wie führe ich mich selbst.
Ja.
Wie manage ich meine Energie selbst, genau. Und Energiemanagement ist ein total wichtiger Punkt. Viele Leute, speziell Führungskräfte, managen ihren Kalender extrem strikt. Die wissen genau auf die Minute. Ja, super. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Das ist total cool.
Das ist, was Ordnungsexperten vielleicht auch ganz gut können. So diese visuelle Ordnung, da sind wir hervorragend drin. Aber auch das Nicht-Visuelle, da muss man mal hingucken.
Und es gibt Leute, die behaupten, wie gut der Terminkalender gemanagt ist, daraus kann man ableiten, wie wohlhabend eine Person ist oder sein wird. Aber wenige Leute managen die Energie im Tag. Das oder vielleicht sogar in einem längeren Zyklus. Ja. Vielleicht machst du am Morgen besser die kreativen Sachen und am Nachmittag die Besprechungen und am Abend hast du Zeit für die Familie. Oder ganz umgekehrt.
Ja.
Und das managen ganz, ganz wenige Leute. Die sind ja so ausgeliefert den externen Umständen, was meistens aber nicht der Fall ist. Das heißt, es wäre gut, wenn ich mir meine Tasks anschaue. Nehmen wir mal an, du nimmst den Kalender von den letzten 2 Wochen oder deine Zeitaufzeichnung oder was auch immer. Und dann kategorisierst du jeden Task nach 2 Kriterien. Gibt er mir Energie oder nimmt er mir Energie? Ist die eine Achse. Und die andere Achse ist, hat er Wirkung oder Ertrag oder wenig Wirkung oder Ertrag? Und dann kannst du sowas machen, wenn du magst, wie Quadranten. So ähnlich wie eine Eisenhower-Matrix. Ich nenne es die Flow-Matrix.
Ja.
Für Freigeben, Loslassen, Optimieren und Wirken. Da gibt es diesen Quadranten ganz unten, der bringt keine Energie, der nimmt Energie und bringt keine Wirkung oder keinen Ertrag. Ja. Für Selbstständige wäre das Buchhaltung zum Beispiel. Ja.
Stimmt, ja, aber muss gemacht werden irgendwann.
Muss
zumindest
gemacht werden, musst aber nicht du machen. Kannst du delegieren oder gar nicht mehr machen, je nachdem, was es ist.
Ja.
Das ist dieses F für Freigeben. Und dann gibt es das, die Sachen, die kosten dich Energie, die müssen aber sein. Als Selbstständiger musst du Vertrieb machen. Als Vorgesetzter musst du Personalgespräche führen und so weiter und so weiter. Das heißt, es könnte sein, dass du Tätigkeiten hast, die extrem mühsam energietechnisch sind, aber extrem hohe Wirkung haben. Weil ein neuer Auftrag, wenn ihr Akquise macht, der bringt halt Geld.
Ja, klar.
Genau. So.
Das stimmt.
Und die kann ich Schritt für Schritt loslassen. Ich nehme mir jemanden, ich hole mir jemanden, der das mit Freude macht, schult die Person richtig gut ein und nach und nach und nach lasse ich das dann los. Und dann gibt es den O-Quadranten, der steht für Optimierung. Das sind die Dinge, die bringen mir richtig Energie, aber haben keine Wirkung oder noch keine Wirkung oder keinen Ertrag. Und da gibt es 2 Dinge. Das eine sind Hobbys. Die bringen einfach nichts, heute nicht und morgen nichts.
Zumindest ertragstechnisch nicht.
Ertragstechnisch, genau. Ja. Die sollte man mit Verlaub loslassen. Also die sollte man einfach bleiben lassen, wenn es geht. Wenn man es unternehmerisch denkt. Weil die bringen zwar Energie, aber nichts für die Firma oder für das eigene Unternehmen oder für die Abteilung. Und dann gibt es aber die Dinge, die heute nichts bringen, aber morgen schon, nämlich zum Beispiel beschäftige mich mit KI oder was auch immer, da lerne ich was. Das hat jetzt noch keinen Ertrag, aber es gibt mir Energie. Und das ist das, was zukünftig dann in den letzten Quadranten raufgeht. Das ist der Quadrant, wo volle Energie da ist. Ich liebe, was ich tue und aber volle Wirkung, voller Ertrag. Und das ist der Wirk-Quadrant. Und man soll danach trachten, nur solche Tätigkeiten zu machen.
Und das wollen ja die Ordnungsexperten zum Beispiel. Die wollen ja Ordnung schaffen bei ihren Kunden.
Ja.
Trotz dessen ist ja, und da kommen wir jetzt zum vielleicht wichtigen Punkt, das Unternehmertum oder Selbstständigkeit hat ja neben dem, wo ich richtig gut energietechnisch unterwegs bin und Ertrag bringe, aber noch einige andere Dinge, die aber auch nebenbei mitgemacht werden müssen. Weil man muss Buchhaltung machen, man muss Marketing machen, man muss sich selber führen, grundsätzlich Ziele setzen und so weiter. Mag man aber gar nicht vielleicht machen. Da sollte man sich dann aber überlegen, bringe ich das an wen anders? Ja? Lass ich das jemand anders machen oder weiß ich nicht, sollte ich mich da einfach noch verbessern oder sollte ich das zu Zeitpunkten machen, wo ich einfach schneller bin oder mir auch Zeitfenster setzen?
Passt,
genau, wo die Energie passt. Da kommt irgendwie noch was Interessantes. Meine Kollegin sagt manchmal, die weiß so, wie ihre Hormone unterwegs sind,
super.
Zum Beispiel. Ja? Fand ich auch wahnsinnig spannend. Hormone und dann gibt es ja auch noch dieses Eule und Lerche. Bin ich jetzt der Morgentyp oder bin ich eher der Nachttyp? Gibt es ja auch. Dann mal zu überlegen, okay, bei uns in der Firma gibt es keinen, du musst von 9 to 5, sondern da gibt es so Kerntermine, wo man hin muss, aber ansonsten kann jeder arbeiten, wann und wie er will. Und vielleicht sich da mal zu überlegen, wie ist denn mein Energielevel eigentlich von meiner Person?
Genau.
Ich bin tatsächlich weder Lerche noch Eule. Mhm. Ich kann früh aufstehen, ich kann aber auch lange schlafen und ich kann früh ins Bett gehen, ich kann aber auch lange aufbleiben. Und ich habe so meine Sweet Spots, wann ich arbeiten kann. Das habe ich mittlerweile rausgefunden.
Sehr gut.
Aber das das haben tatsächlich nicht viele.
Ja.
Das Bewusstsein haben viele nicht. Dass man auch ein eigenes Energielevel hat. Man hat ja das Gefühl, man kann immer alles leisten. Das kann ja gar nicht so sein.
Weil die Selbstwahrnehmung so schlecht ist.
Warum wurde uns das abtrainiert?
Wurde es uns abtrainiert oder haben wir uns selbst abtrainiert? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, wir hetzen so durch den Tag.
Das System, in dem wir leben?
Mir ist die Ursache gar nicht so wichtig, als mehr die Lösung dafür.
Okay.
Ja, also wir hetzen durch den Tag. Die Frage ist, kann ich mich stoppen? Ich könnte ja zum Beispiel ganz was Gewagtes machen. 15 Minuten am Tag mich hinsetzen, ohne Input, ohne Musik, ohne irgendwas.
Gerade ausgucken einfach, ne?
Genau. Wow. Und zwar ziel- und absichtslos. Das ist der Gag. Nicht, ich setze mich jetzt hin und denke über Projekt X nach. Das kann schon sein, dass es hochkommt, aber einfach mal beginnen wir mit 5 Minuten. Aber 15 Minuten hinsetzen und einfach nichts Bestimmtes denken.
Okay.
Und wenn man das täglich macht, dann kommen plötzlich Dinge hoch, die extrem wichtig sind. Und dann kommen wir plötzlich drauf, ich fühle das, ich bin in dem und dem Zustand, ich kann meinen Zustand managen. Ich bin dem nicht ausgeliefert, ich kann was dagegen tun.
In der Vorbereitung habe ich dich nach 3 schnellen Dingen gefragt. Kannst du dich erinnern, die man machen sollte, schnell umsetzen kann?
Genau.
Ich nehme jetzt für mich mit, ich gehe mal spazieren, dann nehme mein Telefon mit, aber nehme es nicht raus.
Ja.
Und beim Einkaufen?
Ja.
Gut, jetzt muss ich die Bringliste wahrscheinlich dann einfach manuell hinschreiben.
Die ist okay.
Und das Zweite ist, wirklich mal diese 15 Minuten, oder also eben mal mit 5 Minuten zu starten, aber mal 15 Minuten nur geradeaus gucken. In den Garten oder irgendwo hin und ohne Gedanken. Das, glaube ich, wird die zweite große Herausforderung für mich.
Voll. Oder die Augen zuzumachen, weil der visuelle Input ist sehr, sehr stark, wo die meisten Informationen reinkommen. Man kann auch 15 Minuten die Augen zumachen, wenn man mag.
Also ich glaube, als Führungskraft da dann nochmal zurückzutreten, wo man ja immer das Gefühl hat, wenn ich es nicht mache, keiner macht es so wie ich. Ich muss sich da dann mal rauszuziehen und dann auch vielleicht mal innerhalb eines Tagesablaufs mal kurz mal innezuhalten, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Das ist die ultimative Aufgabe.
Das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Das klingt so total trivial.
Klingt, aber das ist es nicht. Ich habe das schon versucht, deswegen weiß ich, dass es nicht trivial ist.
Aber ich hatte nicht die Zeit und ich muss ja dann essen gehen und das und das und das und das. 15 Minuten, da könnte ich ja.
Genau.
Genau. Aber das, was man in 15 Minuten gewinnt über die Zeit, ist viel, viel mehr als das, was man könnte. Da gibt es eine lustige Untersuchung, die liebe ich. Es gibt viele Untersuchungen darüber, was mit Leuten passiert, wenn sie mal 15 Minuten nichts tun. Und eine der Untersuchungen war, da hat man Leute gefragt, wenn ich dir Geld gebe, bist du dann bereit, einen Stromschlag auf dich zu nehmen? Und jeder hat gesagt, na, auf keinen Fall. Also 100% der Zielgruppe hat gesagt, nein. Dann hat man die Leute in einen Raum gesteckt, wo nichts war, außer ein Knopf. Und wenn man auf den Knopf gedrückt hat, hat man in dem Augenblick einen Stromschlag bekommen. So, die Aufgabe war, 15 Minuten da drinnen zu sein und nichts zu tun. That's it. Easy peasy. Eigentlich, denkt man sich.
Okay.
25% der Frauen haben auf den Knopf gedrückt. 67% der Männer haben auf den Knopf gedrückt.
Wow.
Das heißt, die haben es entweder aus Neugier oder warum auch immer nicht ausgehalten, 15 Minuten nichts zu tun. So schwer fällt uns das. Das ist deswegen so ein gutes Beispiel. Ja.
Ja, wenn du auch vor allem nicht weißt, wann die 15 Minuten um sind und du ständig darüber nachdenkst, okay, oh Gott, das ist aber super lang, oh Gott, oh Gott. Und dieses Zulassen der Fragen, die dann hochkommen oder der Gedanken. Ja, ich glaube, dass der Konsum, also da geht es ja nicht um materialistischen Konsum, sondern Informationskonsum. Verantwortungskonsum habe ich aber auch das Gefühl. Gerade die Mikromanager wollen ja immer die ganze Verantwortung bei sich lassen, nichts abgeben und dann so einen Bauchladen zu haben. Man muss sich dann ja selber mal nicht fragen, weil man hat ja viel zu viel zu tun. Ich habe ja keine Zeit, sich selber zu fragen. Ja?
Ist auch super Ausrede auch übrigens vor sich selbst. Ja.
Genau. Und deswegen, ich glaube, ich habe noch nie eine Führungskraft getroffen, die wirklich diesen Prozess durchgelaufen ist. Also ich glaube tatsächlich nicht.
Also die es machen, denen geht es dann wirklich besser. Es dauert Zeit und wie gesagt, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Zug teilweise. Und ich sage nicht, schau gar nicht mehr fern oder sonst was. Ich selbst schaue fern. Ich bin ein Serienjunkie. Aber ich schaue halt keine Nachrichten mehr, wo ich weiß, die tun mir nicht gut.
Ja, ich auch nicht.
Wenn ich in Social Media schaue, ist es für mich Arbeit.
Ja.
Weil alle meine Social Media Kanäle sind Informationssachen, die ich für meine Arbeit brauche. Und deswegen brauche ich das jetzt so nicht mehr. Das ist angenehm. Mhm. Sehr, sehr, sehr angenehm.
Wenn ich jetzt sag mir doch mal, was die Leute, die zu dir kommen, typischerweise sagen. Mhm. Also was sind denn so die, jetzt muss ich den Martin anrufen. Mhm. Jetzt ist der Punkt. Was sagen die? Was sind so die typischen Aussagen, die dann kommen?
Mhm. Das ist total verschieden. Ich komme in meiner Karriere nicht weiter. Irgendwas blockiert mich. Ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Also wo sind meine inneren Blockaden? Mhm. Das ist so die Hauptursache. Ich habe innere Blockaden, ich nehme sie wahr und ich weiß nicht, wie ich sie überwinden kann.
Aha.
Ich stecke fest, privat oder hauptsächlich im Beruf, weil ich bin ja Business Coach in Wirklichkeit. Mhm. Oder ich habe 2 Firmen, keine bringt Ertrag. Was kann ich tun, damit die wieder auf einen Status kommen, wo mein Leben mir Spaß macht, weil die wieder Ertrag bringen? Mhm. Was muss ich tun? Mhm. Oder Martin, ich habe eine Digitalagentur mit 70 Mitarbeitern. Ich mache das seit 25 Jahren. Wie komme ich aus der Nummer raus? Mhm. Zum Beispiel. Ich will raus, ich will Dinge verwirklichen.
Ja.
Und da stellt sich dann aber die Frage, wenn die Person aus der Nummer rauskommt, wer ist sie denn dann? Mhm. Wo ist die Identität? Das heißt, man muss ja dann oft eine Identitätsfrage stellen. Wer will ich denn sein? Weil jetzt bin ich der Unternehmer, in dem Fall ist ein Mann, der Unternehmer, den jeder braucht immer, der alles um sich schart und er deswegen nicht aus der Nummer rauskommt.
Genau.
Muss ich mal überlegen, was meine Zukunftsidentität ist, meine Vision, mein Leitstern und wie komme ich da hin? Mhm. Weil wenn ich diese Identitätsarbeit nicht mache, dann bleibe ich da. Mhm. In dem konkreten Fall zum Beispiel.
Und im Grunde ist es alles der gleiche Prozess, den man durchläuft, wenn man Ordnung schafft, sogar in einer Schublade.
Genau.
Du machst die Schublade auf, erkennst an, was da drin ist, nimmst die Dinge raus, entscheidest, brauche ich das eigentlich noch oder brauche ich das nicht mehr? Oder beziehungsweise bevor du die Frage stellst, wie soll denn die Schublade aussehen danach?
Genau.
Ja? Das, und lustigerweise habe ich genau das mit einem Kunden vor kurzem gemacht. Da haben wir im Büro Ordnung geschaffen und meine erste Frage war, okay, geht in den Bereich und bevor ihr irgendwas anlangt, guckt ihr euch erstmal an, wie wollen wir denn, dass dieser Raum genutzt wird?
Ja.
Und was wollen wir denn, wie der Raum aussieht? Und das Gleiche kannst du ja dann bei dir eben auch machen oder bei der Schublade und eben in deinem Inneren, deinem Leben ja auch. Wie will ich denn, dass mein Leben aussieht?
So ist es.
Und dann machst du die Schublade auf, deine Lebensschublade, guckst, was da drin ist und entscheidest, was brauche ich, was brauche ich nicht, was brauche ich vielleicht noch zusätzlich, damit es dann da so aussieht in der Schublade, wie ich mir das vorstelle. Noch Boxen und wie auch immer. Und dann sortierst du es wieder ein, hast alles im Überblick und dann kannst du sie wieder zumachen.
Du hast jetzt einen wahnsinnig wesentlichen Punkt gesagt. Mhm. Also wir haben schon gesagt, Informationsquellen.
Ja.
Zumindest bewerten und reduzieren. Vielleicht nicht alle auf einmal, aber nach und nach. Dann vielleicht kurz einmal innehalten. Und der dritte Punkt ist wirklich, ich mache mit mir das, was du mit deinen Kunden extern machst, mache ich im Kopf eine Aufräumparty, nennst du das?
Ja, genau.
Ich mache eine Aufräumparty.
Okay.
Das erste ist, ich mache eine Inventur von meinen Gedanken. Aber wie mache ich das? Dazu müsste ich mal meine Gedanken zuhören.
Ja.
Wie mache ich das? Ich setze mich hin, in Ruhe, ich nehme mir Zeit dafür. Mhm. Ja, es ist schwierig. Und dann lasse ich alles zu, was kommt. Und alles, was kommt, schreibe ich nieder. Wenn es irgendwie geht, auf Papier, ich bin total digital, für mich ist das echt schwer, und mit der Hand, weil der Prozess im Hirn dann andere ist.
Genau. Das kommt anders an, ne? wenn man aufschreibt.
Voll.
Ja.
Alle meine Sorgen, alle meine Informationen, alle meine Projekte, alles, schaue ich, dass hochkommt. Da wird wenn ich das einmal mache, nicht alles hochkommen, aber nach und nach. Ich kann es ja öfter machen. Mhm. So, jetzt habe ich das vor mir. Was tue ich dann damit? Ich meine, erstens einmal ist es weg. Es ist einmal heraus. Es gibt eine Freiheit, ein Gefühl von Freiheit. Und dann kann ich so ablegen, wie wenn ich digitale Dateien ablege, zum Beispiel nach dem Parasystem. Ich kann hergehen und sagen, P, das sind Projekte, das sind Dinge mit Ziel und Datum. Dann A, Areas, das sind Lebensbereiche wie Gesundheit, Finanzen, Privates hin und her. Mhm. Ha, cool. Dann Resources, Informationen, die ich brauche, die aber dann auf Papier habe. Und ich weiß, ich brauche sie nicht mehr im Kopf haben, weil ich weiß, wo die sind. Mhm. Wie geht das, wie ist dieses und so weiter. Diese ganzen Informationen, das Rezept, was es immer ist, das kann ich dann endlich mal loslassen, rauslassen, weil ich habe es auf Papier.
Und ich kann es kategorisieren.
Du kannst es kategorisieren, genau.
Genau.
Und dann gibt es noch einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt, nämlich archivieren. Para-archivieren, A. Mhm. Die Dinge, die ich nicht mehr brauche, die ich mir mitschleppe. Ja, aber damals hat meine Frau und damals hat der Mitarbeiter und so weiter. Komplett unnütz. Und die kann ich archivieren. Die kann ich sagen, ja, damals hat, schreibe ich auf und dann ist es weg. Und immer, wenn der Gedanke hochkommt, kann ich 2 Dinge machen. Erstens mal, es ist archiviert, der ist gut aufgehoben, der darf da sein. Ich brauche das nicht nochmal denken, ich habe schon gedacht, fertig, zu Ende. Haken drunter. Und ich kann mir auch ins Bewusstsein rufen, wir sind nicht das Opfer unserer Gedanken. Und wir sind nicht unsere Gedanken.
Nein, das ist ein wichtiger Punkt. Und wir können das verändern, ja.
Genau.
Ja. Wir haben die Hoheit darüber, aber uns ist dem nicht bewusst, dass dieser Self-Talk, den ich ja immer wieder anführe, dass man den verändern kann.
Genau, es ist Self-Talk, es sind Bilder im Kopf, es sind Videos im Kopf und die meisten Leute machen sich keine Gedanken übers Denken. Was denke ich den ganzen Tag? Welche Bilder habe ich im Kopf? Was tue ich denn damit? Und die bewerten das nicht, sondern, oh, schlechte Gedanke, oh, ich bin so arm. Also das ist so eine Reizreaktion. Und das beste Beispiel für den Self-Talk hat ja der Paul Watzlawick in seinem Buch geschrieben, den kennst du wahrscheinlich sicher, das Beispiel mit dem Mann, der einen Hammer braucht. Ich liebe diese Geschichte. Paul Watzlawick aus dem Buch Die Anleitung zum Unglücklichsein. Mann will Bild aufhängen. Sagt, okay, Nagler habe ich, Hammer habe ich nicht. Ich gehe zum Nachbarn, hol mir den Hammer und leih ihn mir aus. Und während er so zum Nachbarn geht, sagt er, ja, aber mag mich der überhaupt? Ich meine, der hat mich gestern nur so flüchtig gegrüßt. Was ist, wenn mich der nicht mag?
Klassiker.
Alter, das ist, aber wenn mich jemand fragen würde nach einem Hammer, ich würde den sofort herleihen. Aber wieso leiht der denn nicht her? Und der denkt sich in Rage, geht zum Nachbarn, läutet an und sagt, sie können sich ihren Hammer behalten, sie Rüpel.
Ja, das kann ich mir so vorstellen. Ja.
Und das ist zwar ein sehr plakatives Beispiel.
Aber es ist ein perfektes Beispiel.
Wir machen das die ganze Zeit. Ja. Ja, aber der Mitarbeiter, wenn der jetzt kommt und dann will der Gehalt und und der Kunde, wenn der kommt,
genau.
Und dann, wenn es eine positive Spirale ist, super, perfekt, dann ist eh alles gut. Aber meistens haben wir ja
das Gehirn ist nicht für positive Spiralen. Das Gehirn ist gerne für Negativspiralen.
Und das hat auch einen Grund, das will uns ja beschützen.
Genau.
Vor Unbill.
Lieber gucken, was für Risiken könnten denn da kommen, damit wir einfach gewappnet sind, falls was Schlimmes kommt.
Das war ja in der Geschichte wichtig, aber jetzt ist es nicht mehr so wichtig, weil es die Chance, dass uns jemand was Schlechtes will, eher sehr gering. Ja, genau.
Also aber zumindest was unser Leib und Leben angeht, aber ja.
Ja, auch sonst, in Wirklichkeit.
In Wirklichkeit ist es so, ja.
Also ich glaube immer noch ans Positive der Menschen. Für mich sind immer mindestens 96% der Menschen positiv und gut.
Ja.
Genau.
Und aber eigentlich ist doch das, was du beschreibst, nicht nur für Führungskräfte und Unternehmer.
Ja.
Eigentlich ist es für jeden.
Ist für jeden, genau.
Ja. Und warum glaubst du aber, sind die Führungskräfte, also warum sollte man die nochmal speziell in den Fokus nehmen?
Die sind Role Models, die sind Vorbilder.
Ja, das macht
Sinn. Die leiten Personen an, so wie mein Vater, mein Vorgesetzter, mein Unternehmer, was er immer das macht, so bin ich dem entweder ausgesetzt, ob ich will oder nicht. Also unter Hochkammer. Aber auf jeden Fall ist das ein Role Model, weil ich will auch mal Vorgesetzter werden. Vielleicht. Und genau, der leitet Leute an.
Hast du das Gefühl, dass das dich in deiner Rolle als Vater auch anders nochmal mit deinem Kind umgehen lässt, weil du diese Reise für dich selber durchmachen konntest?
Muss ich lachen, wenn ich an meinen Sohn denke.
Nein, weil man ist ja selber Vater, man ist dann ja in der Rolle. Also ich versuche das ja schon. Ja.
Der größte Lehrmeister meines Lebens ist mein Sohn.
Ja,
genau.
Ich nenne es immer, das ist jetzt ein bisschen hart, aber ich sage immer, es ist mein Endgegner. Nicht im Sinne von böse, sondern weil mir ganz hart aufgezeigt wird, an welchen Teilen in meinem Leben ich noch arbeiten muss.
Genau. Ich habe das Glück, dass ich eine Stieftochter habe, die ist mittlerweile 31. Und da habe ich schon einige Fehler machen dürfen. Ich hoffe, sie sieht es nicht so, aber es ist so. Und du sagst dann plötzlich Sachen und denkst da, das ist jetzt so. Und dann sagt irgendwer anderer, ja, aber warum? Ja, weil es so ist. Und dann kommst du drauf, das sagst nicht du, das sagt dein Vater.
Jemand, der das in dich eingepflanzt
richtig.
Hat.
Genau. Und wenn du aber dann logisch drüber nachdenkst, dann muss das jetzt nicht so sein.
Ja.
Und das sind super Trainingsmomente. Genau. Du bist nicht deine Gedanken. Du darfst deine Gedanken hinterfragen. Die sind nicht immer wahr.
Ja.
Und du musst sie auch nicht hinnehmen.
Ja.
Genau, das ist super. Und Kinder sind da, wie du sagst, mindestens ein Katalysator. Genau.
Perfekt Voll. Dafür.
Ja.
Jetzt sagen natürlich wahrscheinlich viele, wow, jetzt hast du uns so viel erzählt. Jetzt sagt die Ordnungswelt, wir sollen unser Haus aufräumen, wir sollen unseren Schreibtisch aufräumen, wo fange ich denn überhaupt an, jetzt mal ehrlich? Also es ist ja so viel, was ich aufräumen kann. Ich habe das Gefühl, ich finde gar keinen Anfang. Und ich wüsste nicht, wo ich den Anfang finde.
Ja, das Coole ist, man muss ja, genauso wie bei der Ordnung, nicht alles auf einmal machen.
Ja.
Man kann es ja nach und nach und nach machen. Das Leben ist ja lang genug, dass man Entwicklungschancen hat.
Ja.
Eine Möglichkeit, es gibt mehrere, aber eine Möglichkeit, wie man anfangen kann, ist, wenn man alle Emotionen in zwei Kategorien unterteilt. nur als Denkmodell jetzt, nicht dass es wirklich so ist, dann fallen die in zwei Grundkategorien. Das eine ist der Überlebensmodus. Wut, Angst, Trauer, dort und da Langeweile. Mhm. Es ist unangenehm, ich habe wenig Energie, Fight or Flight. Das ist die eine Kategorie. Mhm. Und die zweite Kategorie ist der Kreationsmodus, der Gestaltungsmodus. Mhm. Ich bin gelassen, ich bin ruhig, ich bin kreativ, ich liebe alle diese Dinge, mir geht's gut. Und in so einem Zustand habe ich natürlich viel mehr Zugang zu guten Entscheidungen, zu Kreativität und so weiter. Das Leben funktioniert in beiden, auch der Erfolg funktioniert in beiden, tatsächlich. Das Ziel ist anders, aber genau. Aber anfangen kann ich damit, mal innezuhalten für 30 Sekunden und zu checken, in welchem Zustand bin ich jetzt? Bin ich gerade wütend? Geht es mir gerade gut? Das ist schon mal das Erste. Das ist schon super. Wenn man das gemacht hat, ist schon die Hälfte der Sache erledigt.
Das ist das Hingucken, ne?
Genau.
Das ist erstmal die Schublade aufmachen.
Ja.
Und einfach mal gucken, was da ist.
Genau.
Und das wollen wir unseren Kindern ja auch schon beibringen. Das fragen wir die ja auch.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass gerade bei den Kindern sagen wir dann, wir sollen das mit denen machen, aber für uns selber haben wir das noch nie gemacht.
Deswegen die Frage nach der Führungskraft wieder wichtig. Auch für Kinder, wir sind Role Models. Ja. Wenn wir es machen, machen es die auch.
Ja.
Wir können es nicht von denen verlangen und selbst nicht machen. Das funktioniert nicht. Das durchschauen die. Dann machen sie es unter Druck und verstehen aber nicht, warum.
Genau.
Und zwar nicht nur Kinder, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Total.
Weil warum sollen es die machen, wenn es der Vorgesetzte die Vorgesetzte nicht macht? Genau.
Dieses Vorbildverhalten ist, glaube ich, das verstehen auch noch nicht viele, obwohl es sehr offensichtlich ist.
Ja.
Das, was ich tue, ist doch klar, dass die anderen das auch tun oder eben auch nicht.
Und die Energie, mit der ich an Sachen rangehe, positive, negative Energie.
Ja. Ja. Die gute sehen Energie. Die, kriegen die mit, ohne dass man das natürlich, das merkt man.
Ja.
Das muss man gar nicht aussprechen.
Ja, richtig.
Wow. Okay, ich glaube, ich habe viel für mich auch nochmal mitgenommen. Was ist denn, jetzt habe ich Nummer eins, ist das mit dem Einkaufen oder in den Wald gehen oder spazieren gehen. Das zweite war, was war, also 15 Minuten sich hinsetzen. Was würdest du, ist noch ein dritter interessanter
Ganz
Punkt?
Ganz genau das. Innehalten mehrmals am Tag für 30 Sekunden, in welchem Zustand bin ich gerade.
Okay.
That's it. Geht es mir gerade gut? Wirklich. Also nicht. Ich bin am Laufen, alles ist okay.
Ja,
nein. Wie geht es mir wirklich?
Okay.
Bin ich gerade auf irgendwas wütend? Was nagt an mir?
Ja.
Und dann kann ich das nämlich auch ändern, wenn ich mag. Ich bin auch meinen Zuständen ja nicht ausgeliefert.
Ja.
Weil, was viele Leute nicht wissen ist, die Zustände sind ja nicht das Ergebnis unserer Umstände, sondern die Zustände sind das Ergebnis der Bewertung unserer Umstände. Mhm. Da sind wir wieder beim Mann mit dem Hammer. Mhm. Wenn ich ein Angebot rausschicke zum Beispiel, also an einen Kunden, und ich bin im Überlebensmodus, dann werde ich mir denken, ach, das Angebot, das habe ich sicher falsch gemacht, und der meldet sich 3 Tage nicht, was ist mit dem, und das war sicher schlecht und ich werde den Auftrag nicht kriegen. Mhm. Und dann werde ich den ganzen Tag nur immer klick, klick, hat er schon eine E-Mail geschrieben, und ich kann mich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren.
Ja, stimmt.
Also so.
Ja.
Wenn ich aber in diesem Gestaltungsmodus bin und sage, das Angebot ist gut und durchdacht und der hat sich jetzt 3 Tage nicht gemeldet, ich gebe dir jetzt noch Zeit, der hat sicher viel zu tun oder ist auf Urlaub, und in 3 Tagen frage ich ganz höflich nach. Und in der Zwischenzeit gestalte ich wieder.
Genau, und wenn du nämlich nicht gestaltest, wenn du eben in diesem Fight-or-Flight-Modus bist, dann kreierst du ja nichts Neues in der Zeit.
Ja.
Und damit, und dann viele fragen, ja, was ist das mit diesem Mindset und so weiter? Das ist exakt das Mindset-Thema dahinter. Und das Resultat, was du dann siehst, wenn ich mich selber blockiere und immer wieder gucke, oh Gott, kann er mal antworten, und ich da 3 Stunden drauf verbringe, kann ich in diesen 3 Stunden nicht produktiv sein. Kann ich nicht was Gutes, anderes schaffen für mein Unternehmen. Und ich habe nur 24 Stunden am Tag.
Genau.
Jeder Unternehmer, wie jede Führungskraft, wie jeder Mitarbeitende hat nur 24 Stunden. Und die Frage ist, mit was will ich die verbringen?
Und? Was da auch noch schlecht ist, du trainierst deinen Muskel. Also wenn man hergeht und sagt, ich will einen Bizeps, dann trainiere ich immer den Bizeps. Wenn ich aber jetzt hergehe und sage, oh, ich bin so schlecht und alles, dann trainiere ich das. Mhm. Das Hirn macht das dann stärker, 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 stärker. Das ist wie wenn ich einen Muskel trainiere. Mhm. Wenn ich aber sage, ja, das ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch noch die andere Möglichkeit. Mhm. Also ein zweites Beispiel ist, diese ganzen Gedanken, bin ich gut genug? Mhm. Bin ich hier richtig? Stellen wir uns vor, man geht auf ein Branchenevent und dort sind von der Branche die besten und tollsten Leute. Und dann gehst du hin und denkst dir, ja, aber die sind alle so cool und ich bin nicht so cool.
Viel toller als ich.
Und ich habe hier nichts verloren. Da kannst du sagen, ja, Das ist eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit ist, dass die zwar vordergründig toll ausschauen, aber genauso ihre Probleme haben. Oder die sind schon so lange im Geschäft, natürlich sind die weiter, ist ja auch okay. Ich meine, die sind 30 Jahre älter zum Beispiel.
Ja.
Oder was auch immer.
Ja.
Oder vielleicht sind die genau die total neugierig auf meine neue Sicht der Dinge.
Mhm.
Und so weiter und so weiter. Also ja, dass ich hier nicht richtig bin, ist eine Möglichkeit. Aber die zweite Möglichkeit ist und so weiter und so weiter.
Mhm.
Das heißt, immer wenn so ein Zweifel kommt, dann kann ich sagen, der stimmt nicht. Aber das ist zu radikal. Ich kann auch sagen, ja, das ist eine Möglichkeit. Und welche Möglichkeit gibt es noch? Dann trainiere ich nämlich das Hirn auf die weiteren Möglichkeiten und nicht auf die eine Möglichkeit, ich bin ja nicht richtig.
Ja.
Weil wenn ich immer sage, ich bin nicht richtig, und dann finde ich Gründe dafür, warum ich nicht richtig bin.
Ich meine,
Tausende.
Man sieht ja auch dann im Außen, oft haben wir das nun mal leider auch diese Arroganz, auf die wir treffen von Menschen, die wir dann als Bestätigung sehen, ich bin hier wirklich nicht richtig, der hat mich gerade so angeguckt und der hat gar nicht mit mir geredet, der ist dann einfach weggegangen und so weiter. Oder du sagst, ja gut, dann hat er sein eigenes anderes Thema und dann gehe ich weiter, ich finde schon jemanden.
Genau.
Ne?
Genau.
Also da auch sich wirklich anders zu positionieren für sich selbst.
Ja.
Weil du findest immer einen Grund, etwas nicht zu tun.
Arroganz ist ein Spitzenbeispiel. Bei Arroganz ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Selbstwertthema am Laufen
voll.
Ist, 100%.
Aber wenn du das verstanden hast, dann siehst du das auch nicht mehr als Arroganz, sondern oh, da hat aber jemand ein unaufgearbeitetes Thema.
Ja, voll, genau.
Ja, das ist so. Und das Schöne ist, wenn du dann selbst in dir ruhend bist, strahlst du auch das nach außen aus.
Ja.
Und dann wissen die Menschen, die diese vordergründige Arroganz haben, dass sie bei dir da überhaupt nicht ankommen.
Genau, ganz im Gegenteil. Du führst dann ein nettes Gespräch, wahrscheinlich sogar mit dem.
Genau.
Weil der traut sich dann auch mit dir reden.
Ganz genau.
Ja.
Spannend.
Ja.
Cool. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich zu diesem Thema und Ordnung im Kopf noch sagen?
Also wie gesagt, das Wichtigste ist, übers Denken nachdenken.
Mhm.
Wo habe ich inneren Widerstand? Für mich, also Lieblingsthema von mir ist Widerstand.
Mhm.
Es gibt Situationen, da bist du und willst aber nicht sein.
Mhm.
Also ich will jetzt aber die Arbeit machen und dann kommt, bleib mal bei den Kindern, mein Sohn daher und braucht seine Aufmerksamkeit. Aber ich will jetzt die Arbeit fertig machen.
Das ist Klassiker bei mir.
So, und dann macht sie mich so, im ganzen Körper so und dann spüre ich halt Widerstand.
Ja.
So, jetzt kann ich natürlich den Widerstand austragen und beides machen und beides nicht gescheit machen und habe in dem Augenblick schlechte Beziehung zu meinem Kind und eine schlechte Arbeit erledigt wahrscheinlich in Wirklichkeit.
Mhm.
Oder ich kann hergehen und sagen, ich habe da jetzt einen Widerstand, ich gebe dem jetzt nach. Das Universum, der Gott, wer auch immer, hat mir das jetzt geschickt. Das kann man jetzt sagen, wie man will. Das ist Wertesystem, ganz egal. Das ist jetzt so. So, durchatmen. Und ich nehme jetzt die Zeit für meinen Sohn.
Mhm.
Und mache das 100%.
Mhm.
Und dann mache ich wieder meine Arbeit 100%.
Mhm.
Das heißt, ich kann auch in mich reinfühlen, wo fühle ich Widerstand? Wo sind Dinge? Und dann kann ich sagen, ja, der ist da. Ich tue jetzt was.
Das mit dem Kind ist das perfekte Beispiel für mich. Deswegen sage ich auch immer, das mit dem Endgegner, weil exakt das passiert. Ich liebe meinen Job.
Ja.
Ich liebe ihn wirklich. Er macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich habe ganz klaren Blick, wann ich was wie machen möchte. Dann kommt dieses Kind rein und es ist ihm völlig egal, völlig egal, was ich jetzt hier gerade auf meiner Agenda habe.
Genau.
Und der klopft auch nicht.
Ja.
Nee, sieht er überhaupt nicht ein. Er kommt dann rein und schreit direkt los, was er will.
Genau.
Und dann habe ich tatsächlich dieses... Was bei mir dann passiert oft ist, ich frage mich, warum hast du das?
Ja.
Ist das die richtige Frage?
Ja.
Weil ich habe das Gefühl, ich kann das überhaupt nicht beantworten, warum ich das habe. Weil ich weiß, warum. Ich habe mein Schedule, ich möchte das gerne machen, weil mir das wirklich Spaß macht. Und ich möchte jetzt gerade nicht kochen.
Mhm.
Ich koche nicht gerne, aber er hat jetzt Hunger und er möchte jetzt, dass ich jetzt hier was koche. Und die Frage nach dem Warum habe ich aber für mich festgestellt, bringt mich oft nicht ans Ziel. Eher vielleicht zu sagen, okay, anerkennen, es ist jetzt so, wie es ist. Ich gehe jetzt kochen, mache vielleicht was ein bisschen schneller geht und dann ist auch gut.
Genau, das ist das, was ich gemeint habe. Wenn ich einen Widerstand spüre, einmal akzeptieren, dann kommen wir weiter.
Mhm.
Wenn ich gerade in die Firma fahre mit dem Auto und es fährt mir einer rein, kann ich mich eine halbe Stunde trefflich drüber aufregen oder ich kann sagen, ja, das ist jetzt so, next.
Ja.
So. Und kann an produktiven Dingen weiterarbeiten.
Ja.
Genau, also ich kann auch in mich reinhören, wo habe ich inneren Widerstand und kann einmal zumindest den akzeptieren.
Ja.
Nein, das ist nicht lustig. Nein, das ist ärgerlich. Das ist auch okay. Ich kann mich auch ärgern, voll. Aber dann so, okay, das ist jetzt so.
Interessant, weil das ist tatsächlich auch was ich bei mir immer wieder feststelle, Und am Ende ist all das, worüber wir geredet haben, ist ja kein Luxuszustand, sondern ein eigentlich essentieller, um am Ende deines Lebens wahrscheinlich zu sagen, ich habe mein Leben wirklich so gelebt, wie ich das wollte. Und zwar hatte ich genauso viel Möglichkeit zu gestalten in meinem Leben, wie ich am Anfang vielleicht dachte, ich hätte es nicht.
Ja, mein Leben ist kein Zufall.
Genau, und genau. Es ist auch nicht Systemprodukt.
Ja.
Natürlich haben wir Systeme, in denen wir leben, aber wir haben trotzdem noch viel, viel, viel mehr Macht, als wir denken.
Ja.
Über uns selbst und unser Leben. Und dann, das ist ja vielleicht dann am Ende das Glücklichsein, von dem hier immer alle reden, ja? Oder?
Ja, voll. Glücklich ist sowieso so ein Ding. Glücklich ist ja so ein Spike-Produkt.
Ja, eben, ja.
Vielleicht zufrieden sein.
Genau.
Mehr als glücklich sein.
Vielleicht, genau. Und das aber über mein ganzes Leben zu sagen.
Genau.
Ich habe mein Leben zu meiner vollsten Zufriedenheit gelebt.
Genau.
Und das hat nichts damit zu tun, genau, ob ich eine Million auf dem Konto habe, ob ich, weiß ich nicht, das dickste Auto gefahren bin, sondern eigentlich über diese ganzen Lebensbereiche hinweg, die du auch genannt hast, eigentlich immer eine gute Grundordnung hatte.
Genau.
Oder?
Genau. Und wenn es für dich das Auto ist, ist das auch okay.
Das ist
natürlich.
Okay. Kann voll ein Ziel sein.
Ja,
sicher.
Absolut.
Das darf es ja auch sein.
Darf es voll sein. Genau.
Aber dem sich bewusst zu werden, dass das ein Ziel ist, weil mich das glücklich macht.
Genau.
Weil mich das Fahren dieses Autos einfach glücklich macht und nicht, weil ich im Außen jemandem zeigen muss, wie toll erfolgreich ich bin.
Und da hilft ihm genau die innere Ordnung, wo ich dann weiß, was ich wirklich will, wer ich wirklich sein will. Also die entscheidende Frage für mich ist immer, wer will ich sein? Wer willst du sein?
Mhm. Sehr philosophisch, so Ordnung ist so viel mehr.
Finde ich nicht so philosophisch, das ist eine wichtige Frage. Ja.
Total.
Vielleicht
also
ist sie philosophisch.
Menschen,
ja, genau.
Menschen
ja.
für sich wahrscheinlich,
sein,
oder es kommt, die sich nie damit beschäftigt haben. Ja. Also dieses Thema Ordnung und Ordnungswelt kommt jetzt immer mehr auf den auf die Agenda, würde ich sagen, weil wir einfach Überkonsum haben und so weiter. Also viele Menschen beschäftigen sich damit.
Mhm.
Und jetzt, und das ist, warum ich sage, die Ordnungsexperten haben auch einfach so einen wahnsinnigen, die haben einfach eine Verantwortung, weil dann dieser Prozess, den du gerade beschreibst, der wird dann angestoßen, weil Ordnung ist kein Selbstzweck. Der ist nicht, sondern da steht immer etwas dahinter. Und dieses dahinter ist exakt das, was du gerade beschrieben hast.
Ja. Das ist dieses Haben versus Sein. Für mich ist das Thema.
Ja.
Vielleicht ist es deswegen philosophisch.
Ja, Haben versus Sein ist
genau.
exakt das.
Und da gibt es diesen netten Spruch, we are human beings, not human doings. Das heißt, wir sind nicht das, was wir tun, wir sind das, was wir sind.
Ja.
Und auch nicht das, was wir haben.
Wow,
human havings vielleicht, genau.
Ja.
Ja. Human beings.
Ja.
Und darum die Frage, wer will ich sein? Wie will ich sein?
Mhm.
Aber noch viel mehr, wer will ich sein? Nicht, was will ich tun, das ergibt sich dann, sondern wer will ich sein?
Hast du das Gefühl, vielleicht abschließend, dass dass Männer sich dem weniger freiwillig stellen als Frauen oder andersrum?
Ich habe ein Gefühl dazu, aber ich habe keine Statistik dazu.
Okay.
Also ich versuche immer wissenschaftlich zu antworten, wenn es irgendwie geht, weil die Neurowissenschaft schon ziemlich viele Informationen gibt. Mein Gefühl sagt ja, Frauen können das dramatisch besser, aber das ist ein Gefühl und kein Beweis oder so.
Dann gucken wir doch mal.
Ja.
Gucken wir doch alle mal hin, oder?
Ja, voll.
Sehr
ja,
gut.
Super.
Vielen Dank, lieber Martin. Das war
ja,
doch ein
danke,
super, super Gespräch. Ich glaube, diese Verbindung jetzt aus, was eigentlich in meinem Kopf passiert und was auf meinem Schreibtisch passiert, ist nochmal viel, viel stärker zusammengerückt. Und jetzt laufen alle los, bin ich ziemlich sicher.
Ich hoffe. Wenn es nur ein Ding machen von den Sachen, die wir gesagt haben, super.
Okay, ich fasse nochmal zusammen. Ich gehe einkaufen, beziehungsweise gehe in den Wald, habe das Telefon dabei, aber hole es nicht raus.
Genau.
Punkt 1. Punkt 2, 15 Minuten einfach mal gucken, ohne... Natürlich kommen Gedanken.
Die sollen kommen,
genau.
Um die geht's ja. Ja.
Eben, aber einfach mal 15 Minuten ohne Impuls, ohne... Und das dritte ist auch mal am Tag zu gucken, wie fühle ich mich jetzt gerade.
Genau.
Und einfach mal nur das Gefühl zu benennen.
Genau.
Und das mal da sein zu lassen. Und dann kann man überlegen, was will ich damit machen?
Ja.
Will ich mich jetzt so fühlen oder verändere ich das jetzt mal kurz, weil jetzt weiß ich ja, was ich fühle.
Ja.
Und dann kann ich anders weitermachen.
Die Wahrnehmung ändert schon so viel.
Ja. Dann habe ich schon ein bisschen mehr Ordnung geschaffen bei mir.
Absolut.
Oder? Perfekt.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, danke dir. Es war super. Dankeschön.